Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina und in der heutigen Episode schnacke ich mit Sarah Fox zum Thema diverse Teams. Ja, und vielleicht hat der eine oder die andere von euch das auch schon mal erlebt. Man geht zu einer Veranstaltung, freut sich auf einen netten Abend, verlässt die Veranstaltung und denkt sich, boah, da habe ich echt eine coole Person kennengelernt und ein mega Gespräch geführt. So ging es mir mit Sarah, die ich quasi durch Zufall auf einer Veranstaltung kennenlernen durfte und wir relativ schnell bei ganz, ganz spannenden Themen gelandet sind. Eins davon ist das Thema diverse Teams und ich freue mich total, dass sie quasi meiner Einladung gefolgt ist. Ich gedacht habe, naja, jetzt ist vielleicht das auch ein guter Moment, um dieses Gespräch nochmal vielleicht ein bisschen aufzuwärmen, anzureichern oder nochmal zu intensivieren. Und wo geht das besser als im Kurswechsel-Podcast? Deswegen, ich freue mich tierisch, dass Sarah heute im Podcast ist. Wir werden in gewohnter Kurswechsel mal näher einmal aufdröseln, was überhaupt ein diverses Team auszeichnet, was eigentlich der Unterschied oder die Abgrenzung zum interkulturellen ist. Wir werden auch noch mal gucken, wo Mehrwerte liegen, wo vielleicht auch der eine oder andere Hype eingesetzt hat. Und natürlich gucken wir auch, was man quasi beim Onboarding oder auch bei der Zusammensetzung von Teams berücksichtigen darf bzw. sollte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören der Episode und bis dann.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Ja, moin Sarah, dann lass uns mal loslegen.
Hello.
Hello. Wir waren eben quasi schon mittendrin, jetzt hätte ich fast vergessen, aufs Knöpfchen hier zu drücken. Schön, dass du da bist. Ich hatte im Intro zu dieser Episode schon gesagt, wir haben uns quasi durch Zufall auf einer Veranstaltung kennengelernt. Und manchmal ist das ja so, dass man dann so coole Gespräche führt und sagt, oh Mensch, eigentlich ja schade, dass nur wir drüber gesprochen haben. Vielleicht kann man das nochmal der breiten Masse zugänglich machen sozusagen. Und da haben wir ja bei Kurswechsel zum Glück die Möglichkeit, das auch zu tun über den Kurswechsel-Podcast. Deswegen freue ich mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist und wir heute über das Thema diverse Teams sprechen. Bevor wir da einsteigen, sag doch mal was zu dir. Wer bist du und warum das Thema diverse Teams?
Ja, erstmal moin an die Zuhörer und Zuhörerinnen. ich bin eine Bremerin, waschechte Bremerin und habe an der Universität Bremen zunächst Deutsch und Englisch auf Lehramt studiert und bin dann relativ gegen Ende meines Studiums nach Neuseeland aufgebrochen zum Studieren. Habe dort Soziologie und Sprachen studiert, unter anderem Maori, und habe dann gemerkt, boah, also was, das war so ein totaler Durchbruch im Denken. Wie kann man anders denken? Wie kann Sprache auch Denken lenken? Und wie viel macht das für deine Identität aus? Genau, und dann bin ich zurückgekommen und habe gesagt, okay, Lehramt ist nicht mehr meins, ich mache jetzt Kultur- und Kommunikationswissenschaften mit Schwerpunkt interkulturelle Kommunikation und Mediation, was top gepasst hat, weil da natürlich 2015 ein enormer Bedarf war. Und da war ich dann auch gerade fertig und bin in die Erwachsenenbildung eingestiegen. Und wie das häufig so ist, war der Lebenslauf nicht ganz so gerade. Ich bin dann irgendwie hart abgebogen und in der IT gelandet, wo ich jetzt im E-Commerce tätig bin und immer noch sehr davon profitiere, dass ich diese Kulturbrille drauf habe.
Ja, so sind wir ja quasi auch ins Gespräch reingestartet. Damals, als wir uns kennengelernt haben, damals, so lange ist noch gar nicht her. lass uns das mal irgendwie nehmen. Wir haben vorhin gesagt, diverse Teams und Kultur und auch so durch deine Erfahrung, du bist ja unfassbar viel rumgekommen, hast eben schon angedeutet, ja, Sprache steuert auch irgendwie das Denken. Lass uns das doch mal als Aufsatzpunkt nehmen. Was ist denn überhaupt so ein diverses Team?
Ich merke, dass es ist natürlich ein Trendthema. Man spricht darüber, Diversität wird gehypt, aber ich glaube, es geht so ein bisschen verloren, der Aspekt, dass Diversität ganz vielschichtig ist und viele Aspekte haben kann. Das kann der kulturelle Hintergrund sein, den ich mitbringe. Das kann Milieu sein, das kann Alter sein, das kann Geschlecht sein, Religion. Da gibt es wirklich ganz viele Dinge, weil die Persönlichkeit eines Menschen ist ja nun mal vielschichtig und von vielen Dingen geprägt. Und das ist ja auch das Schöne und das Tolle an Diversität.
Und dann, wir machen es bei Kurswechsel immer ganz gerne, dass wir das so begrifflich so ein bisschen einordnen und abgrenzen, damit man irgendwie, ich sag mal, ein gutes Fundament fürs Gespräch und Zuhören hat. Dann geistert da ja noch so ein anderer Begriff rum, das ist einmal dieses Interkulturelle. Wie würdest du das jetzt irgendwie in Bezug zu den diversen Teams setzen? Weil ich finde, das ist auch so ein Begriff, der, ja, auch so ein Flupschbegriff, würden wir sagen, der so rumgeistert.
Ja, stimme ich dir total zu. Und ich glaube auch, dass selbst in der akademischen Welt noch nicht ganz final geklärt ist, dass man sich auf eine Definition geeinigt hat. Es gibt die einen, die sagen, okay, Interkulturalität, das ist einfach das Bewegen sich zwischen zwei oder mehr Kulturen. Als Beispiel kann ich mich tatsächlich nehmen. Ich habe mehrere kulturelle Backgrounds. In meiner Familie haben wir es irgendwie nicht drauf, in der gleichen Kultur zu heiraten. Und ich bringe so ein bisschen was aus dem Schottischen, aus dem Dänischen, aus dem Deutschen natürlich klar mit. Und wenn ich gefragt werde, was hast du denn für einen kulturellen Background, dann denke ich immer, europäisch. So, also das ist das, was ich für mich definiert habe. Aber es gibt keine eine Definition, die da so richtig greift. Meistens kommt da was zu spät. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Interkulturalität ist das zwischen ein oder mehr Kulturen sich befinden.
Okay, das hast du vorhin schon gesagt, dass dir das insbesondere im E-Commerce, also deine Brille auch aus den Kulturwissenschaften und das, was du auch familiär wahrscheinlich so an Erfahrungswerten mitbringst, dass dir das durchaus hilft. Vielleicht können wir da nochmal eintauchen, weil da bin ich auf deine Beobachtungen ganz gespannt. Was beobachtest du denn, wenn du in der Praxis sozusagen unterwegs bist?
Für mich ist es gerade, weil ich auch im HR viele Themen habe und im Marketing immer so naheliegend, dass ich denke, okay, wir haben einen Fachkräftemangel. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, möglichst divers uns aufzustellen, sei es im Bereich Alter, sei es im Bereich Kultur. Wir haben in der Agentur, in der ich bin, bei der Wamuhu GmbH, ein sehr diverses Team, sowohl was Alter angeht, was Herkunft angeht, interreligiös aufgestellt. Und das ist total schön und bereichernd, weil wir immer wieder verschiedene Blickwinkel haben, die wir auch, wo wir unsere Kundschaft einfach von profitieren lassen können. Weil wir immer nochmal, jeder hat so seine Brille auf, jeder sieht so sein Päckchen. Und es ist völlig normal, dass man nicht alles im Blick haben kann. Aber genau deswegen ist es wichtig, verschiedene Blickwinkel mit reinzubringen.
Und das finde ich jetzt einen total spannenden Punkt, weil bei Kurswechsel sagen wir auch immer, welches Problem muss eigentlich da draußen gelöst werden, am Markt oder beim Kunden, ne? Und so sind wir damals auch in das Gespräch gestartet, dass ja, dieses Thema der diversen Teams teilweise so einen Trend oder so einen Hype auch ausgelöst hat und irgendwie so diese Fragestellung von welches Problem soll das eigentlich lösen, teilweise gar nicht beantwortet worden ist. Und ich hatte mich erinnert, dass wir teilweise an der Uni auch mal so das eine oder andere Seminar dazu hatten und fand das nämlich interessant, weil es tatsächlich wenige Studien gibt, die auf eindeutig sehr starke positive Effekte verweisen von diversen Teams. Ne? Also wenn man jetzt quasi so, wir sagen ja häufig Meta-Analysen, ne? Also wo mehrere Studien sozusagen übereinandergelegt werden, wenn man da mal so reinguckt und man nimmt zum Beispiel demografische Diversität, Altersdiversität und so weiter, dann gibt es da häufig, oder auch kulturelle Diversität, häufig eher schwach negative Effekte, wo man ja erstmal sagt, ach, das ist ja interessant auf die Leistungsfähigkeit eines Teams. Und dann ist aber irgendwie ein sehr spannender Punkt, wenn man da reingeht und nochmal guckt, dass man das so ein bisschen differenzierter aufarbeitet, dass wenn man rein die kognitive Diversität, also das, was du vorhin auch erzählt hast mit den unterschiedlichen Erfahrungshintergründen, ne, unterschiedliche, ich sag mal, Berufsfelder, aus denen sich ein Team irgendwie zusammensetzt. Wenn man das nimmt und guckt, was ist eigentlich die Problemstellung eines Teams, in den meisten Fällen sind die ja komplex,
dann hat man auf einmal einen knüppeldicken, positiven Effekt und Zusammenhang. Da würde ich gerne mal mit dir rauf, weil wir hatten eben schon gesagt, das ist teilweise ein Trend, aber ich finde, man muss das differenzierter betrachten, denn wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Also wo Menschen zusammenkommen, auch aus unterschiedlichen Hintergründen, da habe ich auch erstmal Konflikte, da habe ich Reibereien und da spielt ja auch die Kommunikation eine ganz große Rolle. Lass uns doch mal gucken, wo liegen denn da gewisse Stolpersteine auch in?
Sehr gerne. Wenn ich mich Nein, mir fällt zum Beispiel auf, dass wie du es gerade sagtest, es ist ein Hype, dass man sagt, wir müssen uns divers aufstellen, irgendwie müssen wir das Thema mitnehmen, aber es läuft häufig noch ungesteuert und häufig auch ohne passende Begleitung, die sich in dem Thema auch wirklich auskennt. Denn das scheint von außen betrachtet immer, ich sag mal so salopp, easy peasy. Wir machen jetzt eine Kampagne und zeigen uns möglichst divers. Unser Team ist vielleicht überhaupt nicht divers. Ne? Mhm. Die Bewerber kommen ins Unternehmen und sind erstmal geschockt. Warum ist denn die Kampagne so anders als das, was sich hier vor mir präsentiert? Das funktioniert so nicht. Das ist ein Punkt. Das andere ist, ich muss mich ja auch irgendwie auf eine Zielgruppe erstmal spezialisieren. Es macht keinen Sinn, breit zu streuen und zu gucken, was zurückkommt. Das heißt, wenn ich mir meine Branche angucke, wenn ich mir mein Ziel vor Augen halte und wenn ich sage, okay, was ist denn eigentlich die Kundengruppe, die ich erreichen möchte oder die ich bereits bespiele, dann macht es Sinn, sich da auf einen Aspekt von Diversität erstmal zu fokussieren. Als Beispiel im E-Commerce ist echt noch Luft nach oben, wenn es darum geht, ältere Menschen zu integrieren. Da spielt das Thema Barrierefreiheit auch eine Rolle. Ich habe gerade einen Blogbeitrag dazu verfasst, inwiefern man mit wirklich simplen Dingen Barrierefreiheit im E-Commerce erreichen könnte, um auch ältere Menschen mehr in den Online-Handel zu integrieren, wo man einfach nicht dran denkt, wenn man nicht davon betroffen ist. Ja, bitte.
Und das wäre halt genau so ein Punkt mit dieser kognitiven Diversität, ne, oder mit den vielschichtigen Erfahrungshintergründen. Jetzt wäre ja genau das, also diese neue Zielgruppe zu erschließen, irgendwie auch ein komplexes Problem, weil ich weiß ja gar nicht genau, worauf heben die so ab. Das heißt, es macht total viel Sinn, an der Stelle jemanden genau für diese Problemstellung reinzuholen und zu sagen, ja, lass mal gucken, was wir davon lernen können. Ne? Das ist halt auch das, was die Studien sozusagen widerspiegeln, finde ich mega spannend, ja.
Genau. Mich wundern die Studien auch nicht, denn Diversität bringt einen wirtschaftlichen Mehrwert, wenn sie gesteuert ist und wenn es eine klare Zielsetzung hat mit einer klaren Agenda. Und wenn ich mir bewusst bin, dass es die Storming-Phase enorm in die Länge zieht und Dinge hochkommen, die mich überraschen werden. Wenn ich offen für diese Überraschung bin und mich darauf fokussiere, dass es ja einen Mehrwert hat, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn nicht, werde ich davon überrannt, überstolpert und breche vielleicht sogar das Experiment ab, im Worst Case. Aber da gehören solche Dinge dazu, dass wir haben ja alle unsere kulturelle Prägung, wo auch immer die dann herkommt aus den einzelnen Bereichen, aber wann setzen wir uns denn mal hin und denken angestrengt darüber nach, okay, mein Körperempfinden oder mein Zeitverständnis, wie ist das denn geprägt? Welche kulturellen Aspekte spielen damit rein? Das machen wir ja nicht im Alltag. Das braucht einen Konflikt, eine Reibungsfläche, damit ich überhaupt merke, okay, da stehe ich und da steht die andere Person.
Genau, also vielleicht an der Stelle, um da schon mal festzuhalten, Diversität um der Diversität willen kann irgendwie nicht das Ziel sein. Und du hast jetzt gerade noch von der Storming-Phase gesprochen, ne? Und ich habe diese Story von dir im Kopf, die wir auch im Vorgespräch hatten, dass das Denken und Sprechen bei den Maori so anders ist. Kannst du die Story noch mal erzählen? Weil ich glaube, das veranschaulicht es ganz gut.
Ja, da fallen mir zwei wunderschöne Geschichten tatsächlich ein. Die eine ist, ich habe Maori-Sprache und Kultur eben studiert in Neuseeland und so der erste Breakthrough-Moment war für mich, es ging um Grammatikunterricht tatsächlich und wir haben dann gelernt, dass man eine andere grammatikalische Form verwendet, wenn man zu einer Person spricht, die über dir steht oder wenn ich nach unten spreche. Als Beispiel, eine Person steht unten an der Treppe und spricht nach oben zu einer Person. Dann muss ich einmal danach differenzieren, ist die Person eine Respektperson? Das kann über Alter gehen oder über sozialen Status. Und spreche ich nach oben oder spreche ich nach unten? Und ich dachte im ersten Moment, inwiefern soll das grammatikalischen Unterschied machen? Und dann sagte die Dozentin, dass die Maori-Sprache als eine Energieform wahrnehmen. Und Energie bewegt sich im Raum. Das ist wie Strom. Strom wird weitergeleitet. Und ich bin in der Rolle des Sprechers oder der Sprecherin in der Verantwortung, diese Energieform in die richtige Bahn zu leiten. Mhm. Ich dachte, wow, krass.
Was? Mega. Ich war ja auch so on fire, als du das erzählst, weil ich gedacht, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Und wo du gerade so bei diesem Thema Storming warst, ne? Also jetzt sprechen die wenigsten von uns irgendwie Maori, aber es ist ja trotzdem, also was können wir da draus lernen, ne? Ein Bewusstheitsgrad für die Denke in anderen Kulturen, ne? Oder auch ein Bewusstheitsgrad für, wenn jemand aus einem anderen beruflichen Kontext kommt oder wie auch immer, also sich dieses drauf einstellen auf den anderen oder das ja als was Funktionales auch zu integrieren, das ist ja irgendwie das Spannende an dem Punkt.
Wir haben den Aspekt fast in allen Kulturen. Wir sagen immer mal wieder, Sprache ist Macht oder Wissen ist Macht oder im Arabischen gibt es ein schönes Sprichwort, das sagt, Sprache ist wie ein Schwert. Was zum einen ausdrückt, dass es dich schützen kann, es kann aber auch andere verletzen. Aber die Maori haben es irgendwie auf den Punkt gebracht, dass du selber in dieser Verpflichtung bist, zu lenken und bewusst damit umzugehen. Unter anderem, weil eben Sprache bei denen einen ganz anderen Stellenwert hat. Es ist etwas, was in heiligen Ritualen ganz viel Bedeutung hat, dass jedes einzelne Wort korrekt platziert sein sollte und bewusst angewendet wird. Und wenn ich jetzt mal auf unsere Kulturraum gucke, fehlt mir manchmal dieser Aspekt, dass ich für meine Sprache Verantwortung trage und bewusst damit umgehen muss.
Mhm. Und sag mal, lass uns noch mal so ein bisschen auf diese Stolperfallen oder diese Storming-Phase eingehen. Also wenn ich jetzt, gesetzt den Fall, ein Thema am Markt habe, also draußen in der Organisation, zum Beispiel bleiben wir mal mit einem konkreten E-Commerce-Beispiel, ne? Und baue ein diverses Team auf mit Menschen, die ja älter sind zum Beispiel. Was sind da so die Stolperfallen, die dir am häufigsten über den Weg laufen beim Thema diverse Teams?
Ja, es ist eigentlich das generelle Thema der Sensibilisierung. Also was können denn alles Konfliktpotenziale sein? Das kann sowas sein wie Körperlichkeit. In vielen, also ich denke jetzt noch an interkulturelle Begegnungen, weniger an Alter oder so, aber auch in der Dimension von Alter kann das eine Rolle spielen. Und definitiv im Bereich von Geschlecht. Aber wenn wir daran denken, wir haben jemanden aus Brasilien und wir haben jemanden aus Deutschland und die beiden möchten einen Vertragsabschluss näher kommen, dann ist es in der brasilianischen Kultur sehr wichtig, dass man sich auch berührt. Jetzt sind wir in Deutschland und in der Schweiz innerhalb von Europa diese Kulturräume, die am wenigsten Körperkontakt suchen. Denken wir mal alle an die Situation, wir sind in öffentlichen Verkehrsmitteln. Solange sie möglichst frei sind, suchen wir uns einen Raum mit möglichst viel Platz.
Yes, absolut.
Möglichst viel Distanzzone zu anderen Personen, was eigentlich eine Respektbekundung ist. Ich möchte den anderen Leuten ihren privaten Raum gönnen. Erst dann, wenn mehr und mehr Leute reinkommen, finden wir es völlig in Ordnung, Schulter an Schulter zu sitzen.
Es ist oder auf jeden Fall aushaltbar, weil wir wissen, okay, es geht gerade nicht anders, aber ja, genau.
Aber es wäre ja völlig seltsam, wenn ein völlig leerer Bus da ist, ich sitze auf einem Platz, jemand kommt rein und schmiegt sich so herzlich an mich ran.
Ja, das ginge gar nicht, ne?
Aber in der Regel machen die Leute sich nicht bewusst, was passiert hier jetzt eigentlich und warum finde ich das unangenehm. Und da hinzukommen, braucht ganz viel Training. Diese Reflexionsarbeit in dieser Situation auch zu machen, wo ich selber einen gewissen Stresspegel vielleicht habe, ist etwas, was man trainieren kann. Es braucht aber diese Wiederholungen, damit das Gehirn in dieser in diese Richtung denkt. Und das wäre ein enormer Vorteil, wenn wir das in Unternehmen wieder reinbringen, wo es diverse Teams gibt, dass man einfach diesen Schritt geht zu sagen, halt, stopp, ich gucke mir jetzt erstmal die Situation an, was passiert hier eigentlich gerade und inwiefern könnte hier ein kulturell geprägter Konflikt vorliegen. Hm.
Finde ich auch total spannend. Das hat ja auch ein Stück weit vorher eine Relevanz, ne? Also wenn ich jetzt quasi als Unternehmen feststelle, Diversität in irgendeiner Art und Weise löst ein Problem und ich möchte das aufbauen, dann hattest du vorhin schon von der Kampagnenarbeit gesprochen. So, aber dann ist es so, dass der Bewerber oder die Bewerberin auf einmal da ist. Und dann geht es ja auch ganz stark so um das Thema Onboarding, Employer Branding und so weiter. Wie setzt man da an?
Ja, im Prinzip erstmal nichts für gegeben erachten. Das ist immer mein Tipp. Ja? Wir haben es tatsächlich, im E-Commerce haben wir noch krasser vielleicht als in anderen Branchen, gerade auch wir sind spezialisiert auf Magento, was nochmal sehr speziell ist, einen absoluten Fachkräftemangel. Das heißt, wir werden uns auch zukünftig noch weiter umgucken müssen und Menschen aus anderen kulturellen Umgebungen zu uns holen. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe meine Erfahrung aus den Integrationskursen genutzt, die ich 2015 unterrichtet habe. Und da gibt es ein Curriculum, das habe ich mir angeguckt und habe gedacht, na, da ist noch Luft nach oben. als Beispiel das Grundgesetz sollte mal erläutert werden. Menschen, die sich bei uns in diesem Gesetzesbereich aufhalten, sollten vielleicht aufgeklärt werden. Wie ist das Grundgesetz denn überhaupt zustande gekommen? Mit welcher Intention? Es ist nun mal mitunter auch krass anders als die Gesetzeslage in den Herkunftsländern und hat eine völlig andere Zielsetzung. Das heißt, so Basics sollten erstmal ausgesprochen werden. Dann solche Dinge wie organisieren wir Dinge in unserer Firma? Häufig haben sich da Dinge verselbstständigt, die nie ausgesprochen werden. Und man muss sich nochmal angucken, okay, wie schaffen wir es, eine Kultur zu kriegen, wo Menschen nachfragen können? Als Beispiel, wenn ich einen Mitarbeiter habe aus einer anderen Kultur und er möchte eine Aufgabe respektvoll und höflich ablehnen, zurückgeben etc., weil Zeit ist nicht da, Know-how ist nicht da, sonst irgendwas. Dann haben wir häufiger die Situation, dass jemand am Tisch sitzt und sich anderthalb Stunden lang im Kopf macht, wie man das jetzt sprachlich, kulturell adäquat irgendwie rüberkriegen kann, ohne dass die andere Person das Gesicht verliert, ohne dass man selber als negativ wahrgenommen wird. Gerade wenn man neu im Unternehmen ist, ist das ja auch immer eine Angst, dass man in so einer Schublade landet. Da wäre es super hilfreich, wenn wir zum Beispiel ein Buddy-System hätten in der Firma. Ja, wenn ich ganz klar sage, hey, es wird Situationen geben, in denen du nicht weißt, wie du dich adäquat verhältst oder wie du dich sprachlich ausdrücken kannst, sodass das in Ordnung und respektvoll ist, komm zu mir, sag mir, was in dir vorgeht und wir klären, wie man das machen kann.
Ja, und ich finde nochmal, also 1000% Zustimmung zu so einem Buddy-System finde ich total eingängig und auch klug. Und das nächste Ding, was du gerade sagtest mit dem Grundgesetz, ne? Ich war so beim Thema, naja, auch in vielen Organisationen gibt es ja eine Art formalen Rahmen. Häufig die Unternehmen, die wir beraten, die sich dezentraler aufstellen, die arbeiten auch ja mit Themen wie zum Beispiel einer Verfassung oder Prinzipien der Zusammenarbeit oder whatever. Und zu erklären, wie das zustande gekommen ist, ne? Und auch du sagtest gerade, die Kultur eines Unternehmens näher zu bringen. Also sagen wir immer, es ist irgendwie so die Summe aus, naja, Erfolgs- und Misserfolgsgeschichten eines Unternehmens. Also da so eine gewisse Sensibilität auch dafür zu haben, es ist ja sowieso immer eine mega Wette auf die Zukunft, ob jemand, der quasi in einem neuen Unternehmen anfängt, sich auch ja so ins System quasi mit reinbringen und da auch bleibt und sich wohlfühlt. Ne? Also es ist ja sowieso immer ein komplexes Problem sozusagen. Und dann noch so diese doppelte Challenge zu haben, dass jemand ja kulturell vielleicht auch einen anderen Hintergrund hat oder wie auch immer nochmal eine ganz andere Diversität mit reinzubringen, das finde ich schon extrem wichtig, sich da nochmal ja eine Platte zu machen. Du hattest doch auch diese interkulturellen Trainings gegeben, richtig?
Genau, ja.
Kannst du dazu noch mal ein, zwei Sätze verlieren?
Ja.
Was war der Auslöser dazu?
Also, der Auslöser war, dass wir gleich zwei neue Mitarbeitende hatten aus sehr unterschiedlichen kulturellen Räumen. Und da hat es enorm geclasht im Team. Und das brodelte am Anfang so ein bisschen unter der Oberfläche. Das waren unausgesprochene Konflikte, weil beide sich auch nicht so ganz sicher waren, was sie jetzt eigentlich daran gestört hat. Das ist so ein bisschen, wir denken wieder an die Bussituation. Ich finde es unangenehm, weiß aber eigentlich nicht, wo es herkommt. Und dann habe ich natürlich von außen drauf geguckt und dachte, ja, Kinders, das ist doch jetzt ganz klar. So, ja, dann setzen wir uns jetzt mal hin und drüsten das aus, wie ich so weit rangehe. Und dann habe ich ein Meeting mit den beiden gehabt und wir haben gemerkt, dass wirklich große Unterschiede da waren, wie man zum Beispiel Transparenz in der Kommunikation definiert, wie man Hierarchie versteht, wie man damit umgeht mit Hierarchie. Welche Anspruchshaltung darauf dran gebunden ist. Und was ich ganz interessant fand, war, dass beide Stress empfunden haben, aber völlig unterschiedliche Ansichten dazu hatten, was ist eigentlich Stress, was macht mir Stress und wie reagiere ich darauf? Darf ich darauf überhaupt reagieren? Darf ich meinem Vorgesetzten zum Beispiel sagen, dass etwas bei mir Stress verursacht? Das sind für uns so Dinge, über die wir gar nicht mehr nachdenken, weil wir da in, ich meine, wir arbeiten in Deutschland und wir sind in der Regel deutsch geprägt, so, dann machen wir uns darüber keine Gedanken mehr. Aber wie wertvoll ist es, gerade für ein Unternehmen, Menschen mit einer anderen Prägung reinzuholen, um mal zu sagen, hey, ja, was machen wir hier eigentlich und warum machen wir das eigentlich? Und ist das überhaupt für uns sinnvoll?
Das finde ich ist sowieso ein spannender Punkt, ne? Irgendwie so dieses Thema mit der Exotenkonfrontation. Also, weil Unternehmen ja häufig einfach total betriebsblind sind für die eigenen Themen. Und wir waren ja sehr lange auch so in diesem Denken unterwegs, der Spezialisierung und des Aufbaus von Expertentum und so weiter. Und gerade merken wir ja, dass, weil alles so dynamisch und komplex ist, dass Spezialistentum nur noch bedingt eine gute Idee ist und ich eigentlich permanent neue Perspektiven integrieren muss. Und deswegen gehen ja auch wirklich einige Marktführer dazu über, sich Branchenfremde einzuladen und keine Ahnung, Think Tank oder whatever zu tun, also einzurichten, um einfach ja fremde Perspektiven systematisch zu integrieren, weil ist ja ganz klar, ne, die kommen vielleicht auf Ideen, da hätte ich noch nicht mal Fragen zu stellen können. Also das finde ich spannend und insofern auch da nochmal, ja, wenn man das Potenzial hat, weil man hat Leute, die irgendwie genau so eine Funktion übernehmen können im Unternehmen, ja, ist es irgendwie blöd, das nicht zu nutzen.
Ja, an der Stelle auch mal muss ich eine Lanze brechen für früher, als ich studiert habe. Gott, das klingt jetzt auch schon, als wäre es 100 Jahre her, aber damals hieß es tatsächlich noch, so 2015 haben alle gesagt, oh Gott, Geisteswissenschaften, du wirst ja nie einen Job finden. Was willst du machen, wenn du nicht in der akademischen Welt bleibst oder auf Lern studierst? Und heute stelle ich fest, dass gerade die IT, weil da der Druck, Fachkräfte zu akquirieren, vielleicht auch so hoch ist, wirklich viel um die Ecke denkt und ich mehr und mehr Kulturwissenschaftler und allgemein Geisteswissenschaftler in IT-Firmen wiederfinde. Und es führt wirklich immer zu einem positiven Effekt, dass man die Zielgruppen erhöht, dass man sie zielgerechter anspricht, dass man den Kunden immer mehr Wert bringen kann. Und natürlich auch den Teams, die dort arbeiten. Es ist ja auch, wir hatten mal im Vorgespräch darüber gesprochen, was braucht denn eigentlich New Work? Wo steuern wir dahin? Und da ging es auch ganz viel um Purpose. Was mache ich mit dem Wissen, was ich habe und wozu dient das eigentlich? Jetzt muss man sagen, in der IT, wo wir es häufig auch gewohnt sind, mit Tickets zu arbeiten. Da arbeitest du deinen Teil ab und dann geht's zum nächsten. In der Regel wird der Entwickler oder die Entwicklerin nicht mehr wirklich Bezug zum Produkt haben. Und gerade da kann die Kulturwissenschaft oder allgemein die Geisteswissenschaft auch nochmal neue Impulse setzen und eine Zufriedenheit der Mitarbeiter generieren, die auch dazu führt, dass man die Leute hält.
Ja, das finde ich ist ein total relevanter Aspekt. Ob man das jetzt Purpose, Sinn oder Zweck nennt, ist glaube ich, egal, je nachdem, wie romantisch oder unromantisch, ne, man da irgendwie drauf gucken will. Aber dieser Punkt, den finde ich so mega gut, weil das ist es halt genau. Also wenn ich nur fragmentierte Dinge erarbeite im Unternehmen, dann weiß ich, also dann habe ich dieses Selbstwirksamkeitserleben, ne, so dieses Thema mit der Motivation halt nicht. Und dieser holistische Blick da drauf, das finde ich, ist ja etwas sehr, sehr Zentrales, ne, was du halt auch gerade angesprochen hast. Also das finde ich ganz wichtig, da auch einen guten Rahmen für Problemlösungen in Unternehmen bereitzustellen. Und ich glaube, das erfolgt immer noch zu wenig. Also
ja, und das liegt vielleicht auch daran, dass wir mehr ältere Menschen integrieren müssen. Die bringen da ganz viel wertvollen Content einfach mit oder denke auch, gerade wenn ich mich bewusst für eine Firma entscheide, wo ich sage, da werde ich jetzt vielleicht noch 10 Jahre arbeiten und dann geht's in die Rente, dann bringe ich andere Dinge mit, andere Sichtweisen, andere Prioritäten und gehe auch anders mit Konfliktpotenzial um.
Ja, das finde ich einen mega spannenden Punkt. Hast du da konkrete Beobachtungen aus der Praxis gemacht? Weil, also da stößt du bei mir gerade echt so ein bisschen so einen blinden Fleck an. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Deswegen finde ich es gerade so mega, mega spannend. Also ich könnte da aus eigener Erfahrung so gerade gar nichts beisteuern, aber ich kann es erstmal gut nachvollziehen.
Ich denke jetzt natürlich noch im IT-Bereich, aber für mich gab es häufiger Situationen, wo ich dachte, ist das jetzt wirklich kritisch oder ist das jetzt, ist das der Punkt, wo wir wirklich auch finanziell vielleicht gegen eine Mauer gerannt sind, wo Menschen, die einfach schon viel, viel mehr Berufserfahrung hatten, völlig gelassen da saßen und sagen, ja Mensch, das habe ich schon 5-mal erlebt, das geht auch vorbei. Ja. So. Und dieses Runterfahren vom ersten Anflug von oh mein Gott, das hat das hat dich einfach wieder geerdet und gesagt, okay, das kann ich jetzt einfach auf mich zukommen lassen und da kann ich jetzt nochmal, na, also es öffnet den Blick auch wirklich dafür, was ist wirklich gerade zentral, wie priorisiere ich jetzt, was ist echt Konflikt und was ist etwas, wo ich nur Konfliktpotenzial gerade sehe.
Mhm. Ja, okay, also wenn du es so beschreibst, dann kann ich das auch nochmal anders nachvollziehen. Denk gerade so an unser Kurswechselteam sozusagen, weil wir ja, was zum Beispiel das Alter angeht, auch sehr divers sind. Ne? Also wir haben jemanden mit dabei, der hat letztes Jahr quasi sein Abi fertig gemacht und steht quasi noch ganz am Anfang seiner beruflichen Laufbahn. Dann haben wir die Mitte quasi auch dabei und natürlich auch die schon ganz viel Erfahrungshintergrund haben. Was mir aber auffällt, was sehr hilft, also wir haben natürlich konstruktive Konflikte und auch Reibung, ne, weil natürlich diese unterschiedlichen Erfahrungshintergründe da auch eine Rolle spielen, aber was total hilft, ist dieses gemeinsam geteilte Problem, ne, also für Organisationsentwicklung und Transformation und eben wertevolle Arbeit anzutreten, das eint uns dann wieder. Und das ist irgendwie eine schicke Möglichkeit, um diese ganzen Sichtweisen da drum herum zu integrieren. Also zu sagen, es ist das gemeinsame Ziel und lass mal gucken, wie wir da hinkommen. Ich glaube, da wäre es wirklich auch echt ein Problem, wenn wir jetzt alle 25 wären. Und da könnten wir unsere Beratungsdienstleistung gar nicht so anbieten, weil diese ganzen, ja, das wir hatten vorhin gesagt, kognitive Diversität, ne? Das bringt uns echt mega nach vorne. Ja.
Na, es ist ja auch, wenn wir uns angucken, die Werte, die die Generation um 1960 geboren geprägt haben, sind sicherlich nochmal andere als die uns beide geprägt haben.
Ja, mit Sicherheit, ja.
Und ich finde, da kann man nur von profitieren, wenn man sich mal hinsetzt und sagt, okay, was hat denn hier in dieser Welt jetzt gerade noch eine Berechtigung? Warum ist das so? Was haben wir vielleicht auch auf dem Weg verloren? Wir haben alle festgestellt, auch durch Corona zum Beispiel, dass viel Entschleunigung wieder reingekommen ist, dass wir viel auf Werte besinnen mussten, die wir eventuell auch im Digitalisierungsprozess zum Beispiel verloren haben. Wir haben vorher alle gehypt, dass man mal eben eine WhatsApp schickt und Bescheid sagt, ich komme 15 Minuten später, dann ist die Sache abgehakt. Früher musstest du erst eine Telefonzelle suchen. Aber es ging auch sehr viel Verantwortungsbewusstsein zum Beispiel verloren. Vieles ist lapidar abgehakt worden. Und jetzt so in Corona, wo alle es wirklich dann nach einer Zeit satt hatten, nur noch Telekonferenzen zu machen und vieles über Handy oder über Skype oder sonst wie zu regeln, merkt man, dass zwischenmenschliche Beziehungen wieder in den Fokus rücken und dass etwas langatmigere Kommunikation auch einen Mehrwert haben kann.
Auf jeden Fall. Wir bewegen uns gerade so ein bisschen zum Ausklang sozusagen der Episode. Wenn ich das jetzt als Hörerin so aufnehme und feststelle, boah, an meinem Unternehmen kommen Probleme auf, die ich wahrscheinlich mit diverseren Teams gut lösen könnte. Was sind so die Hauptgedanken, die dir dazu in den Sinn kommen, ohne jetzt zu sagen, dass es irgendwie Best-Practice-Tipps sind oder so, aber kannst du da irgendwie eine Empfehlung aussprechen, worüber man mal nachdenken sollte, bevor man einfach wild und wüst anfängt, blinden Aktionismus walten zu lassen?
Ja, also es ist generell die Sensibilisierung dafür, dass Dinge, die ich voraussetze, vielleicht nicht so sind. Ein Beispiel, wenn ich im HR-Bereich sage, okay, ja, wir möchten gerne Menschen aus verschiedenen Kulturen mit einbringen und jetzt bewirbt sich jemand bei mir als Entwickler, der aus dem Iran kommt. Und der sieht auf dem Papier total toll aus, die Kenntnisse, die er mitbringt, sind super und ich sehe, das ist vielleicht jemand, der ist vorher Jurist gewesen im Iran. Denke ich mir, mit meiner Prägung hier in Deutschland in der Regel, naja, das ist jemand, der sehr viel Wert auf Sprache legt, der sehr genau arbeitet, der kritisch umgeht mit Sprache, der dazu gezwungen ist, alles von möglich vielen Seiten nochmal anzugucken, bevor er es abliefert. Das muss ein sauguter Entwickler sein. Ja, ich möchte jemand, der Proofreading macht von den Dingen, die er abgibt, der im Testing wirklich sauber ist, der den Code, den er fabriziert hat, nochmal anguckt und sagt, jo, das ist sauber und das ist wartbar und das ist toll.
Haken dran. Ja.
Jetzt muss man sich aber vielleicht mal fragen, ist denn die Juristerei, wollte ich gerade sagen, ist, glaube ich, abfällig.
Weiß ich nicht.
Ja. Ist Jura im Iran das gleiche wie bei uns? Sicherlich nicht. Das ganze Bildungssystem ist anders aufgestellt. Es ist viel mehr, der Dozent gibt was vor und man lernt es auswendig zum Beispiel. Das kann auch bedeuten, dass jemand eventuell die Erwartungshaltung hat, dass ein Senior ihm etwas vorgibt und er lernt es auswendig. Das funktioniert in der IT selten. Da geht vieles über Learning by Doing, Fehler machen, daraus lernen, darüber reden, eine Revision machen. Das ist aber eine Fehlerkultur, die ich ja explizit erstmal ansprechen muss, wo ich den Workflow erklären muss. Damit möchte ich nicht sagen, Gott bewahre, dass man jetzt keine Menschen aus dem Iran, die Jura studiert haben, anworben sollte. Man sollte nur einfach sich mehr die Karten legen, was bedeutet das, worauf muss ich achten und was muss ich vielleicht einfach mal nachfragen. Ich glaube, dass wir leider in Deutschland aktuell die Situation haben, dass wir niemanden auf die Füße treten wollen und politisch korrekt agieren möchten und nicht sagen wollen, hey, was ist denn da deine Prägung, wo kommst du denn her und sonst irgendwas. Aber dann gibt es ja Möglichkeiten, respektvoll nachzufragen, die einfach zeigen, dass man Interesse hat und die eingestehen, dass ich auch nicht alles weiß.
Und ich fand den Punkt, den du auch gerade nochmal gesagt hast, so dieses sich hinterfragen, den fand ich nochmal wichtig, weil das ist ja auch was wir in der Organisationsberatung immer feststellen, ne? Wenn da irgendwie Themen sind, hol dir vielleicht auch mal einen externen Blick von außen, weil man ist ja selber so im System assimiliert, dass man vielleicht sonst gar nicht auf die richtigen Fragen kommt, ne? Also es geht uns bei Kurswechsel nicht anders, wenn wir über gewisse interne Dinge reden, wo wir jetzt sagen, naja, wir sind halt alle mit Leib und Seele Berater. Marketing ist jetzt nicht das Erste, wo wir direkt sagen, yo, da haben wir voll die Expertise, da hilft es einfach total, wenn wir uns jemanden mit dazu holen, entweder ins Team oder gegebenenfalls als Beraterin oder Berater, der uns einfach mal ein paar Lampen anknipst und sagt, ey, habt ihr da schon mal hingeguckt? Und genauso ist das bei diesem Thema ja auch, ne? Weil nur so kommt man dann natürlich weiter. Vielleicht einmal zum Abschluss, was war denn deine bemerkenswerteste Erkenntnis so beim Thema diverse Teams? Was ist auf jeden Fall für dich nochmal wichtig zu teilen?
Das ist jetzt eine gute Frage. Da fällt mir so viel Luft gar nichts ein. Das Wichtigste bei diversen Teams. Ich finde es so spannend, wenn man Teams divers besetzt, merkt man auf einmal, welche Rollen besetzt werden, von denen man vorher gar nicht wusste, dass sie da sind.
Mega spannend.
Super spannend. Also gerade ältere Personen können auch nochmal einen sozialen Kleber mitbringen, den man im jungen Alter gar nicht liefern kann. Und auf einmal merkt man, wie das die Produktivität steigert, Selbstbewusstsein fördert und auch einfach Zufriedenheit erhöht, was immer ein wichtiger Faktor ist, um gute Leute zu halten.
Da wären wir ja schon fast wieder beim Thema soziale Rollen. Vielleicht schnacken wir da einfach mal in einer anderen Podcast-Episode drüber. Ich habe auf jeden Fall schon 1000 Ideen, worüber wir schnacken könnten. Liebe Sarah, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es wahnsinnig spannend, habe total viel von dir gelernt und hoffe, dass das nicht die einzige Podcast-Episode war oder die letzte, die wir zusammen aufgenommen haben. Vielen lieben Dank.
Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.